Hallo und herzlich willkommen zur Folge 66 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit dem Max Münch gesprochen. Wenn man Max fragt, womit er eigentlich seine Brötchen verdient, dann kommt er erstmal ins Grübeln und Schmunzeln, weil er gar nicht so genau weiß, wie er das in einem Satz beschreiben kann. Aus meiner Sicht ist der Max heute ein leidenschaftlicher Content Creator, hauptsächlich mit Fotografien und Videoproduktionen, und er ist Reiseveranstalter. Und die Reisen, die haben es in sich und die passen auch ganz gut zu Happy Bootstrapping, denn bei Follow the Tracks geht's ins Hinterland von der Mongolei oder in den Oman zusammen mit eurem digitalen Reiseführer, einem iPad. Und das Ganze funktioniert wirklich klasse. Meine Schwester hat es auch schon gemacht. Videos, Links und so weiter findet ihr alles in den Shownotes. Und ja, der Max hat es raus aus seiner Faszination für die Länder und fürs Reisen als Produkt entwickelt und bootstrappt eben da jetzt eine Firma in der Reisebranche. Und ich fand es super spannend. Wir haben im Podcast viel darüber gesprochen, wie es bei ihm dazu kam, wie er damals zu Instagram kam, wie es zu den German Roamers kam und wie er das Ganze, seine Reichweite bei Instagram aufgebaut hat. Er hat jetzt heute, glaube ich, knapp 600.000 Follower dort. Und ja, ich fand es schon überraschend, dass er für mich dann auch Zeit hatte. Und ich, ja, ihr werdet hören, ich bin ein bisschen erkältet in der Folge, so ein bisschen Darth Vader-Style. Aber ich wollte es auf keinen Fall absagen und unbedingt das Interview mit ihm durchziehen. Wir haben über all seine Projekte gesprochen und natürlich auch darüber, wie man mehrfach ein glückliches Händchen beim Timing haben kann. Nämlich seine erste Reise in die Mongolei mit Follow the Tracks, die ging zum Start von Corona los und zum Start vom Oman. Der wackelte jetzt ein bisschen und aufgrund des ganzen Ukraine-Kriegs. Genau. Und er lässt trotzdem steckt trotzdem den Kopf nicht in den Sand. Und das fand ich super. Und finde es auch eine interessante Art und Weise im Vergleich zu den anderen Gästen, die ich sonst habe, die über MAA reden und planbare Umsätze, das bei dem Max eigentlich gar nicht so. Das fand ich mal super spannend, wie leicht man auch damit umgehen kann. Ja, und Max ist gerade selber wieder unterwegs, diesmal in Marokko, könnt ihr über Instagram folgen und hier noch offiziell auch Happy Birthday noch zum Geburtstag, Max. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Euch wünsche ich ganz viel Spaß. Hallo Max.
Hallo lieber Andreas.
Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du machst und vor allem, wo bist du gerade?
Fangen wir damit an. Ich bin gerade wieder in Berlin. Da residiere ich aktuell, beziehungsweise zahle einfach meine Steuern, aber ich bin eigentlich fast nie zu Hause. Bin gestern gerade aus Jordanien gekommen und fliege in ein paar Tagen weiter nach Spanien.
Nach Spanien. Genau. Und was genau machst du? Würdest du dich als Content Creator bezeichnen?
Ja, du merkst, ich umschiffe diese Frage so ein bisschen. Ich weiß es wirklich nicht, wie man das so irgendwie in einem Satz zusammenfassen soll. Fällt mir immer sehr, sehr schwer. Also so ein Elevator-Pitch über mich selbst, den würde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Aber ja, also im weitesten Sinne bin ich Content-Creator, habe damit zumindest angefangen. Aber ich bin so ein Mensch, der erfindet sich sehr, sehr gern immer wieder neu und bleibt da natürlich nicht stehen, sondern ich versuche dann weiterzugehen und habe neue Ideen und habe mich da weiterentwickelt und habe meine Tentakeln in verschiedenste Richtungen ausgestreckt, die wir jetzt auf jeden Fall auch mal besprechen werden.
In irgendeinem Elternartikel habe ich noch Reisefotograf Max Münch gefunden. Aber das ist dann auch schon länger her.
Ja, es gibt auch Reiseblogger, heiße ich auch manchmal, oder ja, Instagrammer.
Instagrammer, steht es mittlerweile im Duden? Weiß ich gar nicht.
Ich hoffe nicht. Wenn es denn stand, haben sie es hoffentlich wieder rausgenommen. Nee, aber im weitesten Sinne ist meine Haupttätigkeit ist einfach Fotograf.
Mhm. Und wann ging das bei dir los? Du warst ja, glaube ich, ein Early Adopter hier mit Instagram.
Mit Instagram habe ich, glaube ich, ich habe 2013 Instagram runtergeladen, habe da ein, zwei Sachen gepostet, aber so wirklich angefangen aktiv habe ich 2014. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ey, das macht mir richtig Spaß. Ich habe zu der Zeit, ich habe halt studiert, habe nebenher in 2, 3 Cafés gearbeitet und für Volkswagen fotografiert und habe dann aber in diesem Jahr eine Anfrage bekommen, nicht eine Anfrage, sondern über meinen Arbeitskollegen im Restaurant, hey, kannst du für mich einspringen? Ich bin Reiseleiter in England, kann aber nicht in dieser Zeit. Hast du Lust? Oh, und ich so, ja, why not? Und wurde dann plötzlich Reiseleiter in England für so Sprach- und Jugendreisen und hatte irgendwie so den Eindruck, das ist ganz nice, das auf Instagram zu teilen, weil ich wollte immer reisen, ich konnte es mir aber nicht leisten. Und das war irgendwie ein Job, bei dem konnte ich reisen und konnte halt so tun, als würde ich, keine Ahnung, in der Weltgeschichte rumschlendern und habe dann angefangen, aus England Fotos zu posten, aus Südengland, aus London und habe festgestellt, das macht richtig Spaß und Reisen ist sehr, sehr cool. Das ist so cool, wie die Leute das immer erzählt haben. Genau, das war 2014.
Und du hast studiert, du hast, glaube ich, Musikproduktion-Studium angefangen, wenn ich es richtig gelesen habe.
Genau, also Musikproduzent mit Schwerpunkt Klavier und Komposition. Und ich würde sagen, ich bin auch fast fertig. Ich habe echt viel Zeit und Geld investiert in dieses Studium. Also das ganze Geld, was ich erarbeitet habe, ging halt direkt wieder ins Studium. Also dass ich eigentlich fürs Leben pro Monat hatte ich ungefähr so 40, 50 Euro. Das war schon ziemlich hart und das inkludiert dann halt auch Essen und so. Und habe aber dann, ja, ich habe weiter studiert und dann kam halt Instagram irgendwann und dann wurde mir das immer wichtiger und habe versucht, das Studium, also zwei Semester in einem, dann abzuschließen. Und dann hatte ich aber auf einer dieser kleinen Abenteuer einen Unfall und dann hat es mir den Finger weggehauen, den kleinen Finger in der linken Hand. Hat irgendwie drei OPs gebraucht, dass der wieder wie ein Finger aussah und sich bewegen lässt. Aber mit Klavier war halt in der Zeit nichts. Und dann, ich habe quasi das Studium abgeschlossen bis auf meine Abschlussprüfung, also das ist ein Konzert. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, in der Kunstwelt, was bringt einem ein Musikstudium oder ein Kunststudium, außer das, was man halt gelernt hat, dass man das anwenden kann. Aber ansonsten einen Abschluss selbst, ich weiß nicht, in der Branche, in der du arbeitest, ist das sicherlich was anderes.
Aber es reizt dich schon noch, den Abschluss mal zu machen, höre ich daraus.
Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also Mich hat es wirklich ein paar Jahre sehr, sehr gereizt und sehr geärgert irgendwie, dass ich irgendwie nicht dazu komme. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, bei dem, was ich mache, das hat irgendwie auch nichts mehr mit Musik zu tun. Plus, ich glaube, ich müsste jetzt erstmal wieder komplett neu anfangen mit Studieren, um da wieder reinzukommen.
Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ja, ich bin noch da. Nee. Mir fehlt nur die Abschlussprüfung und das
leider
Konzert.
Nicht. Okay. Leider nicht. Das würde ich auf jeden Fall noch hinkriegen, aber ich glaube, Bachelorarbeit kommt dann auch noch mit dazu.
Okay. Und wann hast du dann gemerkt, dass du, ja, dass auf Instagram mehr ist wie nur schöne Fotos und Reisen und dass du eben auch damit, ja, dass du Kapital daraus schlagen kannst? Aus dem, was du da machst?
Ich glaube, das war direkt Anfang 2015. Da habe ich auch konsequent alle meine Jobs gekündigt und bin gegangen, weil ich gemerkt habe, irgendwie hat diese App Zukunft. Ich glaube daran. Da war damals so die Wahl zwischen, da gab es so eine Berliner Startup-App.
Ist IO?
IM. Da habe ich so parallel gepostet, aber ich habe dann gesagt, ich kann mich jetzt nur auf eins fokussieren und das war Instagram und habe das weiterverfolgt und ich glaube, das war auch rückblickend dann auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Okay.
Ich wollte reisen und das war so mein Ziel und habe mir angeguckt, oh, die Leute, die da auf Instagram posten, die reisen, wie machen die das? Und habe das so ein bisschen analysiert und habe mich halt connected, habe angefangen, ein sehr großes Netzwerk irgendwie aufzubauen, weil mir das sehr, sehr leicht fällt und ja, und habe das dann quasi gleich gemacht irgendwie und bin innerhalb von Deutschland zumindest rumgereist. Ich habe dann auch zusammen mit anderen das Kollektiv German Roamers mitbegründet. Und ich glaube, das war so der Startschuss für uns alle in diesem Kollektiv, der Startschuss unserer Fotografenkarrieren. Und ja, ich glaube, das war so die Hochzeit von Instagram, weil gerade der riesige Boom kam und alle auf diese App sprangen.
Ich glaube, ihr habt dann auch ein Bildband rausgebracht.
Genau, damals, wir haben zwei Bücher rausgebracht mittlerweile. Das eine war irgendwie 5, 6 Jahre lang Bestseller. Und sowas ist natürlich super cool, weil vor allem auch die ganzen Einnahmen flossen dann an gemeinnützige Vereine. Und wir haben dann halt eben versucht, uns für Umweltschutz einzusetzen und über Initiativen zu berichten und zu dokumentieren, die in unseren Augen wirklich nachhaltig unsere Natur hier schützt in Deutschland.
Die German Roamers, die gibt es ja heute noch. Ne? Auf der Webseite ist dein Lebenslauf, der hört, glaube ich, irgendwann 2017 oder sowas auf.
Ich glaube, genauso ist es auch insgesamt mit dem Kollektiv. Also uns gibt es noch, wir sind alle noch aktiv, jeder macht so sein Ding. Aber als Kollektiv selbst ist es, glaube ich, ist der Zenit überschritten, beziehungsweise ist einfach die Zeit nicht mehr, also es ist nicht mehr zeitgemäß, dieses Projekt. Und es ist auch voll in Ordnung. Wir haben es gut gepusht, wir haben es gut ausgereizt. Wir waren mal eine Zeit lang sozusagen irgendwie das Monopol im Outdoor-Bereich auf Instagram. vielleicht sogar mit der größten Community im Outdoor-Bereich weltweit. Und aber naja, das also entwickelt sich ja alles weiter. Die Apps entwickeln sich, TikTok kam dazu. Da muss man mit der Zeit gehen und ich glaube, da sind wir drüber.
Aber ihr habt ja so ein bisschen euren eigenen Stil da definiert, wenn man sich das anschaut, auch in deinem Feed. So, ich glaube, ich habe melancholischer Stil irgendwo gelesen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, irgendwie hat die Netflix-Serie Dark sich stark an eurem Stil inspirieren lassen, kann das sein? Also so in die Richtung ging es ja schon.
Dark finde ich eine der besten Serien, die ich jemals angeschaut habe. Und ja, dieses Moody, dieses Dunkle, dieses Regnerische, das hat uns so ein bisschen abgesetzt von der klassischen Landschaftsfotografie, die darauf aus ist, halt die schönsten Motive halt bei blauem Himmel einzufangen und Postkartenmotive zu erzeugen, während wir halt eher bevorzugt haben, im Regen rauszugehen oder bei Nebel und die ganzen touristischen Orte dann zu sehen, wenn kein Mensch da ist. Oder halt auch neue Orte natürlich zu erschließen, das war der Hauptaspekt dabei. Genau, aber sehr, sehr dunkel, moody, blau. Damit haben wir irgendwie alle angefangen und dann hat jeder so seinen Stil so weiterentwickelt.
Auf Spiegel Online gibt es da einen Artikel zum ersten Bildband, glaube ich, 2017, bin mir nicht sicher. Da denkst du bei der Hälfte der Bilder, dass es nicht in Deutschland ist.
Das war das
fand Ziel. Ich faszinierend, muss ich sagen. Also, weil ihr zeigt dort die Landschaft, wie man denkt, naja, das ist, muss irgendwie, keine Ahnung, Island sein oder irgendeine Vulkaninsel oder ich weiß auch nicht, aber es ist Neuseeland, aber es ist auf jeden Fall nicht Deutschland. Und das fand ich faszinierend. Ich werde es auf jeden Fall verlinken.
Ja, und genau. Das war das Ziel, also wirklich ein Bildband zu schaffen, eine Geschichte zu erzählen von einem Land, von Nord nach Süd sozusagen, von der Küste bis zu den Bergen hoch, wie viel Deutschland einfach zu bieten hat. Weil man reist immer durch die ganze Welt, aber man weiß gar nicht, was direkt so vor der Haustür liegt. Das ging uns ja genauso und deswegen fanden wir das spannend, das einfach zu porträtieren.
Ja, also ich fand es super interessant und ich glaube, seit der Zeit habe ich dem Account auch gefolgt und fand es immer wieder faszinierend, was man da alles sehen kann. Natürlich gibt es da diese eine Brücke, ich glaube, von der macht jeder mittlerweile Fotos. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, diese runde Steinbrücke und dann der Nebel, wie er hochsteigt.
Genau, das war die Rakotsbrücke. Als wir damals in Sachsen, als wir damals da waren, das waren Hannes Becker, Max Fischer und ich, waren wahrscheinlich nach Kilian Schönberger die ersten Fotografen, die da waren und das auf Instagram irgendwie so groß gemacht haben. Und lustig, dass du zu diesem Bild oder zu dieser Brücke eine Brücke schlägst. Ja. Das war das Bild, was damals Instagram, @Instagram, der Account, von mir gepostet hat. Und damals war mein Bild das meistgelikedeste Bild auf Instagram, zumindest für ein paar Wochen, mit 1,5 Millionen Likes. Mehr gab es nie. Also das war krass, eine krasse Zahl. Dann wurde das auch in New York ausgestellt und bei Instagram aufgehangen und so weiter. Also war eine coole Zeit, 2015, glaube ich, oder 16.
Bekommst du da wie bei YouTube dann einen goldenen Rahmen, so einen goldenen Instagram-Rahmen oder gibt es irgendeinen Award oder sowas?
Nee, Instagram war ja damals auch gar nicht so wirklich groß. Ja. Das erst, als es dann von Meta aufgekauft oder Facebook aufgekauft wurde, dann wurde es ja richtig groß dann.
Hast du damals dann Kontakt gehabt? Ich glaube, die Firma selber war ja relativ klein da mit 20, 30 Angestellten, haben die das, glaube ich, erstmal gerockt und trotzdem ein Millionenpublikum erreicht. Das fand ich damals aus technischer Sicht faszinierend.
Ja, ich war da ziemlich tief drin sogar und das kam wieder meine England-Connection irgendwie zum Tragen, weil ich habe damals auf einem London-Trip die zukünftige Community-Managerin für Europa kennengelernt und haben uns voll gut verstanden und seitdem war ich irgendwie immer mit im Gespräch. Ich habe einmal im Vierteljahr mich im halben Jahr mit der oder dem CEO von Instagram getroffen. Die kam aus San Francisco eingeflogen. Wir haben in Berlin Abend gegessen und haben uns einfach ausgetauscht über die Community, über das, was in Deutschland so ist auf Instagram. Und ich war so eine Art Sprachrohr von der Community in Deutschland zu Instagram selbst und andersherum. Das war irgendwie eine super spannende Zeit.
Hat dir dieser Retweet von dem oder Repost von dem Retweet, Repost von dem Instagram-Account dann auch einen Wachstum für deinen Account gebracht oder bist du einfach, also du hast ja relativ häufig Fotos geteilt und bist du da linear gewachsen oder gab es so entscheidende Momente wie diesen?
Ja, ich glaube, ich bin dann relativ gut gewachsen. Ich habe irgendwie so 20.000 Follower dazu bekommen. Und das waren reale Follower damals. Und das war eine unfassbare Zahl. Mhm. 20.000 Leute, die einfach, es ist immer noch eine krasse Zahl, aber so 20.000 Leute real, die auf, hey, ich folge dem jetzt, geklickt haben, um zu sehen, was macht der so, fand ich phänomenal. Also es war wirklich so ein kleiner Kickstarter auch. Wurde dann nach Kanada eingeladen, direkt danach von Destination Canada. Und das war meine erste Instagram-Reise. Und German Romance war damals so frisch, irgendwie ein paar Wochen. Und ich komme in Kanada an und werde am Flughafen mit einem Schild von German Romance empfangen. Und ich war so, it's real. Wir haben da irgendwas ins Rollen gebracht. Das war richtig geil.
Okay, und warum ist es dann irgendwann ausgelaufen, weil der, oder ausgelaufen, vielleicht der falsche Begriff, aber haben die Leute sich irgendwann satt gesehen, weil jeder einfach die Filter in Instagram selber nutzen konnte, um so einen Stil zu erzeugen?
Ich glaube, ja, das hat einfach viele Aspekte irgendwie mit reingebracht, und zwar diese Übersättigung des Marktes, also diese Übersättigung des, ich scroll halt Instagram und sehe halt 10.000 Mal das gleiche Motiv. Das hat mich ja dann selber auch dazu gebracht, meinen Content komplett irgendwie umzuwandeln. Und auf der anderen Seite ist es einfach, ja, man muss halt mit der Zeit gehen. Und ich glaube, jeder hat halt so seine eigene persönliche Entwicklung hingelegt. Da kann man ja niemanden sagen, ey, du musst jetzt da weitermachen oder du musst es jetzt so machen, sondern jeder ist ja der Herr über sich selbst bei den Männern. Von daher hat jeder so seine eigene Entscheidungsgewalt über das, was sie dann am Ende machen. Und die Gruppe hat sich nicht aufgelöst, aber wir sind so ein bisschen, ja, sehr, sehr lose mittlerweile nur noch. Also wir haben alle kaum noch Kontakt, was ich natürlich extrem schade finde. Aber untereinander schreiben wir trotzdem immer noch, eigentlich, keine Ahnung, fast täglich sogar.
Habt ihr wahrscheinlich alle jetzt eure eigenen Projekte gestartet dann aus dem Erfolg heraus, und dann bleibt ja irgendwann auch wenig Zeit. Ja, wenn man dein Feed so durchscrollt, dann sieht man auch schon die Veränderung vom Stil. Ne? Am Anfang hast du, ja, ich sag mal, schon auch mehr Personen häufiger gehabt. Das ist dann irgendwann weggefallen. Dann ging es zu Seen, Flüsse, Berge, alles Mögliche mit Wasser hat viel Einfluss, egal ob jetzt als flüssige Form oder Nebel oder auch als Schnee. Was mir aber aufgefallen ist, man sieht eigentlich fast nie so die typische Instagrammer-Strände und so. Das scheint absolut gar nicht dein Motiv. Also kommt schon jetzt auch vom Oman dann, wo wir jetzt auch gleich drüber sprechen werden, denke ich. Aber so, ja, und dann eben das Thema Mongolei, was eine große Rolle spielt. Da kommen die Menschen dann wieder rein, weil die dich scheinbar faszinieren, Menschen und Tiere da.
Genau. Also da hast du es schon richtig gesehen. Ich glaube, mich interessieren so wirklich Strände oder Malediven oder was weiß ich, das interessiert mich alles nicht. Das hat eine ganz einfache physische Erklärung, und zwar, ich kann einfach nicht in warmem Wetter. Ich komme da nicht so gut klar, wenn es irgendwie so humid ist oder so. Plus, ich glaube, ich kann einfach nicht still liegen. Am Strand, was macht man da den ganzen Tag? Ich glaube, man kann sich da schon ein paar Stunden beschäftigen, aber ich glaube, mein Happy Place ist in den Bergen. Und da sehe ich mich auch in der Zukunft irgendwann zu Hause.
Und Berge dann eher hier in Europa oder Berge weiter weg?
Boah, Berge einfach, weiß ich nicht. Ja. Möchte mich da jetzt auf jeden Fall nicht festlegen.
Okay. Was hast du in der Zwischenzeit noch alles gemacht, was aus Instagram heraus entstanden ist? Du hast ja wahnsinnig viel Kooperation gemacht. Du hast eine Partnerschaft mit Samsung. Da gibt es wahrscheinlich welche, die ich jetzt gar nicht mehr gefunden habe, die schon vergangen sind. Was hat sich da so für dich daraus entwickelt?
Ja, ich glaube, Instagram, dadurch, dass ich relativ am Anfang dabei war, war das für mich ganz gut, so diese Entwicklung einfach mitzuverfolgen und mitzunehmen, was irgendwie so geht. Man war gar nicht so wirklich auf Wachstum aus, muss ich sagen. Jetzt ist ja alles nur noch, wie wächst man am schnellsten und wie, keine Ahnung, wie kann man viral gehen und so weiter. Ich glaube, für mich war das damals und wie auch heute noch einfach nur, das ist ein Tool, das ist die Plattform, in der ich meine Kreativität irgendwie umsetzen kann oder innerhalb dieses Rahmens. Natürlich sind dann extrem viele Kooperationen daraus entstanden, wie zum Beispiel, wie du sagst, Samsung, mit denen arbeite ich jetzt dieses Jahr 10 Jahre zusammen. Und das ist in meiner Industrie schon, da bin ich schon der Opa. Ja. Oder der OG, keine Ahnung, aber Instagram, Samsung und ich, wir gehen halt wirklich 10 Jahre zurück, und das ist eine krass lange Zeit, wenn man halt bedenkt, wie lange es Instagram erst gibt. Und das beruht aber auf gegenseitigem Vertrauen, das beruht auf dem Fakt, dass halt beide mit der Kooperation so happy sind, durchgängig und man erfindet sich ja immer wieder neu. Man kann ja nur so viel zu einem Telefon sagen am Ende, ne? Aber dadurch, dass sich halt beide Seiten immer weiterentwickeln und neu erfinden, ist das, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Dazu kamen dann noch halt natürlich viele Fahrzeughersteller, Mercedes, Audi und so eine Sache. Destination ganz viel. Hauptsächlich waren das tatsächlich Tourism Boards, mit denen ich in den ersten 2, 3, 4 Jahren zusammengearbeitet habe. Und ja, das waren so meine Hauptkunden oder Hauptprojekte in irgendeiner Weise. Viel German Roamers natürlich. Und dann war es mir aber, ich bin 2018, bin ich fast das komplette Jahr über nur gereist und habe irgendwie jede Woche ein anderes Land besucht. Ich habe in diesem Jahr knapp 40 Länder eingesammelt irgendwie.
Nur in 18?
Ja, nur 2018. Und da kommt man natürlich nicht umhin zu rechnen, wie viele Länder sind das, ne? Quasi pro Woche oder pro Monat. Und das ist nicht nachhaltig. Das ist nicht gut für den Planeten. Das ist nicht gut für mich, meine physische und mentale Gesundheit. Und habe halt 2019 die ersten 2 Monate einfach so ein richtiges Burnout gehabt und war komplett down, konnte irgendwie nichts machen. Das ganze Reisen ist unglaublich schön. Ich habe in diesem Jahr, glaube ich, so viel gesehen wie 100 Menschen in ihrem gesamten Leben irgendwie zusammen. Und habe einfach Dinge erlebt, die man so als normaler Tourist dann auch nicht erleben würde. Wenn man halt eben mit Tourism Board zusammenarbeitet, hat man eben Access zu bestimmten Aktivitäten oder Orten, die einem sonst vorenthalten blieben. Das war phänomenal. Und ich möchte dieses Jahr für nichts eintauschen wollen, jemals. Aber viel spannender, und dann kommen wir wahrscheinlich eher dann in Richtung des Themas unseres Podcasts hier. Was ist dann 2019 daraus erwachsen? Und bei mir ist es immer so, wenn ich kurz zum Nachdenken komme und nichts mache, dann kommen mir krass viele Ideen. Und das hat dazu geführt, dass ich 2019 an einem Tag 3 Firmen gegründet habe, die alle 3 unterschiedliche Sachen einfach machen.
Wir reden hier meistens über Fokus. Also du machst 3 Sachen an einem Tag oder dass man sich fokussieren muss, wobei ich auch ein Fan davon bin, sich zu diversifizieren, aber 3 Firmen an einem Tag, dann was war die erste, die zweite, die dritte?
Also die erste Firma war meine Max Münch Media, das ist sozusagen das ist aus meiner Freelance-Tätigkeit erwachsen einfach, also meine normale Produktionsfirma, unter der dann alles läuft. Dann habe ich Atmo mitbegründet, Atmo war eine Produktionsfirma / Künstlermanagement für Content-Creator, die hinter der Kamera stehen und nicht vor der Kamera. Also Influencer bzw. Creators, die eben eine gewisse Reichweite auf Instagram haben. Und da haben wir dann einiges an Talenten gemanagt. Wir hatten ein Fotostudio und haben größere Produktionen auch umgesetzt. Und die dritte ist meine Reisefirma Follow the Tracks, die ist hier in Deutschland angemeldet, aber wir haben halt die Operationen fanden damals ausschließlich in der Mongolei statt, weil die Liebe für dieses Land hat mich 2016 schon gepackt und ich konnte einfach nicht mehr aufhören, dorthin zu reisen und habe mir dann 2019 überlegt, wie kann man das Ganze ein bisschen professionalisieren und ein bisschen größer machen.
Jetzt hast du in 18, 40 Länder gesehen, wahrscheinlich in Summe 80, ich weiß es nicht.
Ja, 90 sind es.
90? Ja. Und warum Mongolei?
Sehr, sehr gute Frage. Warum Mongolei? Mongolei war damals ein Job für Adobe und ich habe Stockbilder produziert und habe bei einer Nomadenfamilie gelebt für ein paar Wochen. Komplett abgeschieden von der Außenwelt, dokumentiert, wie wir alle Käse machen zusammen aus Ziegenmilch und haben das dann auf dem Markt gegen Kartoffeln eingetauscht.
In so einer Jurte gelebt dann?
Genau, in so einer Gir heißt das.
Okay.
Jurte ist das russische Wort und das mögen die Mongolen gar nicht.
Okay. Ich kenne es nur als den Begriff deswegen.
Genau. Jurte, das kennen eigentlich die meisten. Und ja, und habe einfach irgendwie so eine Faszination für dieses Land entwickelt, für diese Energie, die dort herrscht, weil man ist ja konstant auf mindestens 1500 Meter Höhe. Die Menschen, die haben so wenig auf dem Land, die Nomaden, und geben einfach alles und haben so eine Freude im Leben. Dabei kämpfen die quasi jeden Tag ums Überleben. Und das finde ich einfach ein unfassbares Mindset, was die da an den Tag legen. Haben Probleme, die würden wir niemals bewältigen können hier in der westlichen Welt. Wenn wir jetzt ausgesetzt werden würden, wir würden komplett untergehen. Und deswegen ist es super spannend, diesen diesen Spagat zu sehen zwischen, ich reise innerhalb einer globalisierten, supermodernen Welt, komme aus Deutschland, einem dem höchst entwickelten Land der Welt, und finde aber den größten Anschluss in einem der ärmsten Länder mit dem geringsten Lebensstandard irgendwo in Zentralasien. Und das liegt nicht an den Technologien, das liegt nicht am Lebensstandard, das liegt einfach an den Menschen, an der Gastfreundschaftlichkeit. Diese Gedanke, ja. Community ist einfach da, der ist halt, den gibt's bei uns nicht. Wenn wir jetzt mit in Berlin sind, jeder macht halt so sein Süppchen, aber am Ende, ja, ist man doch irgendwie allein.
Und wie kommst du dann auf die Idee, als selber Reisender, der wahrscheinlich viel mit Kooperationspartnern dann gearbeitet hat, die andere Seite gesehen hat, oder du hast zumindest Kontakt gehabt, dann auf die Idee, selber Reiseveranstalter zu werden? Einfach damit du, weil du den Leuten das zeigen wolltest und näher bringen, die Kultur dann dort?
Ja, das ist, okay, das sind vielschichtige Antworten hier jetzt. Ich versuche das mal aufzuträufeln. Und zwar bin ich mehrfach in der Mongolei gewesen und habe Fotoworkshops gemacht und wollte einfach Menschen irgendwie das Land zeigen und denen dabei Fotografieren beibringen. Weil das macht mir Spaß, mir macht Unterrichten voll viel Spaß. Und gleichzeitig dieses Land anderen zu zeigen, was mir so sehr ans Herz gewachsen ist, das weiß ich nicht, das war so meine Herzensangelegenheit einfach. Und auf der anderen Seite hatte ich aber natürlich nicht so viel Zeit, um dort regelmäßig Workshops zu machen. Und das ist auch eine sehr, sehr limitierte Anzahl an Menschen, die dann jedes Mal mitkommen kann. Und konnte aber auch keine Reisefirma in diesem Sinne irgendwie, ja, vorschlagen oder irgendwie recommenden zu meinen Freunden, hey, reise unbedingt mit dieser Firma, das hat super geklappt, weil es hat eben nicht geklappt. Ich wurde mehrfach von Guides in der Mongolei sehr enttäuscht und habe daraus dann die Konsequenz für mich gezogen, ich möchte lieber ohne Guide reisen, aber wie kann ich das anderen dann halt zeigen? Und kam eben auf die Idee, so eine Art Digital Guide dann zu machen und habe sozusagen die menschliche Komponente rausgenommen, weil das ist der fehlerbehaftetste Teil einer Reise, und habe zusammen mit einem Freund aus Chemnitz eine App entwickelt, die genau diese Orte anzeigt auf einer App, sozusagen auf einem Tablet, wo ich gewesen bin, und haben eine Route entwickelt und haben das Ganze weiterentwickelt, sodass man jetzt einfach ganz klar sagen kann, hey, du kommst in die Mongolei, du kriegst eine App, ein Tablet, da ist deine vorgefertigte Route drauf. Und dann fährst du einfach alleine los und weißt aber ganz genau, wo es hingeht, ohne dass du irgendwie im Vorfeld dich groß damit beschäftigen musst, irgendwas planen musst. Alles ist quasi für dich abgenommen und du weißt genau, wo du schläfst, du weißt genau, was du für Aktivitäten machst. Es ist wie ein Itinerary, was du abfährst, aber eben alleine, weil dann ist die Möglichkeit am größten oder die Chance am größten, dass du mit Locals in Kontakt bekommst. Wenn du nämlich einen Guide hast, ist irgendwie alles so vorgeplant oder, wie sagt man, der stellt dich dann Leuten vor und dann ist es eher wie so eine Show, und das mochte ich nicht. Ich mochte lieber irgendwo anzuhalten, nach dem Weg fragen zu müssen, um dann eingeladen zu werden einfach, um überhäuft zu werden mit Keksen oder mit, hey, wie lange willst du bleiben? Wir schlachten jetzt mal eine Ziege. Das sind so eine Momente, die erlebst du einfach nicht, wenn du mit einem Guide unterwegs bist. Und das fand ich das Herz der Mongolei, die Menschen, die Gastfreundschaftlichkeit, die Nähe, die Wärme und einfach diese Willkommenskultur.
Und dann habt ihr das entwickelt, und wann sind die ersten öffentlichen Buchungen dann möglich gewesen? Wann ging es da los?
Also die Idee kam im Februar 2019, dann habe ich meinen Geschäftspartner in München kennengelernt, der führt eine Autovermietung in der Mongolei. Ach. Und wir haben das zusammen dann gegründet. Im Mai, am 1. Mai, und sind direkt noch am 1. Mai bin ich in die Mongolei geflogen mit einem Team und haben dort 5 Wochen lang geshootet. Und zwar nicht nur den Content für die kompletten Reisen und haben die Routen sozusagen festgelegt, sondern auch eine Fotomasterclass geshootet währenddessen auf dem Weg. Sodass die Idee war, hey, ihr fahrt in die Mongolei und wollt Fotos machen? Cool, kommt in die Mongolei, und an jedem Ort, in dem ihr dann seid, habt ihr ein Video, das euch zeigt, wie man das beste Foto an diesem Ort machen kann. Das war der Gedanke. Dann haben wir viel produziert, also es hat ein paar Monate gedauert natürlich, und sind dann, ich glaube im Oktober, sind wir dann in den Start gegangen. Und zwar mit den Buchungen für das kommende Jahr. Wir haben viel Trubel auf Instagram gemacht, wir haben eine Influencer-Reise organisiert. Ich habe Freunde aus meinem Netzwerk eingeladen in die Mongolei, habe sehr, sehr viel Geld investiert. damit die sozusagen meine Reisen bewerben und gleichzeitig eine geile Zeit in der Mongolei haben. Wir sind da 4.500 Kilometer durchs Land gefahren, innerhalb von ein bisschen mehr als 2 Wochen. Ja, das war Ende 2019.
Aber das ist ja schon eine Wette, da musst du ja schon, das sind ja reichen ja 10.000 Euro nicht, die du investiert hast, sondern ist deutlich mehr. Da musst du ja schon auch dir überlegen, naja, wie viele Reisen muss ich denn da buchen, wie viele Jahre muss ich das machen, dass sich da ein entsprechender Return einstellt? Oder hast du das so professionell dir von Anfang an überlegt?
Ja und nein. Dadurch, dass es halt ein komplett neues Produkt ist, das gibt es so noch nicht. Mhm. Und es ist halt ein Markt, der mir noch nicht bekannt ist, meinem Geschäftspartner schon, und der konnte das ein bisschen besser einschätzen alles. Aber es kam halt dann eine Komponente dazu, die keiner von uns oder niemand weltweit dann logischerweise in Betracht gezogen hat. Was wäre, wenn eine Pandemie über diesen Planeten fegt?
Ja.
Das heißt, wir hatten geplant, die ersten Reisen im April 2020 an den Start zu bringen und hatten schon einiges verkauft. Und naja, wir wissen ja, wie gut das dann funktioniert haben kann.
Sind die dann, die verkauft oder gebucht haben, dann ihre Reise dann 22 angetreten? Oder ab wann war das wieder möglich?
Naja, wir hatten halt erstmal das Problem, dass wir jetzt halt Geld bekommen haben für Reisen, die wir nicht durchführen können. Ja. Muss sozusagen erstmal ganz vieles auch wieder zurücküberweisen. Und diese Investitionen, die wir dann mit dem Geld getätigt haben, waren dann natürlich auch sehr, sehr schwierig irgendwie zu halten, sodass wir alles natürlich sehr, sehr stark runterfahren mussten und haben uns hauptsächlich auf diese Masterclass konzentriert und haben die dann sozusagen verkauft. Das war halt eine schwierige Zeit damals, weil keiner wollte irgendwie Geld ausgeben, weil alles so unsicher war. Workshops, Masterclasses, nichts hat funktioniert in diesem Loch irgendwie. Das kam dann erst ein paar Monate später. Dann im Sommer ging das dann los, dass es irgendwie wieder funktioniert hat mit Masterclasses. Und dann haben wir auch einiges verkaufen können, haben natürlich bei Weitem nicht das Geld reinbekommen, was wir investiert haben oder erwirtschaftet hätten sollen in diesem Jahr. Die Reisen angetreten wurden dann tatsächlich erst 2022.
Und wie war das Feedback?
Ja, also hat sich natürlich, ich konnte ja auch vorher nicht in die Mongolei reisen.
Ja.
Also ich war ja auch 2 Jahre dann mehr oder weniger ausgeschlossen. Mongolei war das allererste Land nach China, was die Grenzen zugemacht hat. Dementsprechend war keine Chance reinzukommen. Und ja, dann ging das halt 2022 los. Natürlich hat sich vieles verändert. Die Preise haben sich unfassbar verändert. Das heißt, die Reisen, die wir vorher verkauft haben, die waren dann am Ende, ja, haben uns eher ein Negativergebnis eingefahren, als dass wir irgendwie einen Plus gemacht hätten. Das zieht sich auch noch weiter. Das ist auch 2023 so gewesen, weil die Reisen, die wir halt 2021 und 2022 verkauft haben, ist halt, ne, Putin fiel halt nichts Besseres an, als einen Krieg zu starten, und dementsprechend sind auch die Preise natürlich extrem explodiert, sodass wir immer noch zum Teil halt Reisen verkauft haben vom Vorfeld, die jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr halt im Minus dann gelandet sind. Aber das ist auch in Ordnung.
Ja, das ist in Ordnung. Ist, ja.
Naja, es ist nicht, also ist nicht kalkuliert schön gewesen, ist nicht, 2019, ja. Ne? Das so kann man ganz klar sagen. Aber wir wissen halt, okay, wir zählen jetzt eben nicht die Firma ab seit Start 2019, sondern einfach 2022. Und dann reden wir jetzt von 1,5, 2 Jahren, die wir jetzt erstmal im Business sind. Und es kommt extrem gut an. Also wir hatten sehr, sehr viele Reisen, vor allem letztes Jahr im September. War richtig cool, da war ich auch da und bin halt rumgefahren mit meinem eigenen Fahrzeug und habe alle paar Tage ein Follow-the-Tracks-Fahrzeug gesehen. Und ich fand das mega.
Kannst du mal kurz, das kannst du ja pitchen, jetzt, wenn ich jetzt mich dafür interessiere, was ist der Unterschied? Ich buche eine Reise bei euch pauschal mit Flug, hol mir den Flug selber, hab dann das Fahrzeug von euch dabei mit dem Tablet und dann geht's schon los, oder wie ist der Ablauf?
Genau, also ab dem Moment, in dem du in der Mongolei landest, bist du sozusagen in unseren Händen. Flüge können wir natürlich nicht mit in pauschal integrieren, weil das sehr individuell ist. Aber ab dem Moment, wo du landest, wirst du abgeholt, kriegst eine SIM-Karte, du kriegst ein Offroad-Fahrzeug mit Dachzelt, mit Campingausrüstung und eben diesem Tablet. Hotels sind vorarrangiert, die Nomaden wurden informiert, dass sie Gäste bekommen, Aktivitäten sind damit eingeplant, Kamelreiten, Pferdereiten und so weiter. Und zum Teil auch geht's zu den Adeljägern. Und das Spannende ist halt, diese ganzen Nomaden, das sind halt alles meine Freunde, die ich in dieser Zeit gemacht habe. Das heißt, man besucht meine Freunde, die kennen mich alle viele, viele Jahre, zum Teil seit 2016, und behandeln dann sozusagen auch unsere Gäste sozusagen wie Königinnen und Könige. das ist sehr, sehr viel mehr wert, als irgendwie jede Reisefirma irgendwie anbieten könnte. Weil es ist eine intensive, direkte Verbindung, eine freundschaftliche Verbindung einfach.
Aber du kannst jetzt denen auch keine tausende Leute schicken dann. Das ist ja auch schon ein exklusiveres Ereignis.
Genau, ist ein bisschen exklusiver, ist aber auch gar nicht das Ziel. Mongolei bietet auch aktuell gar nicht diese Infrastruktur, dass wir das Konzept so riesig machen könnten. Man könnte es versuchen auf jeden Fall, aber es ist halt alles aktuell sehr, sehr teuer. Da kann man nicht ganz so viel machen, wie wir machen wollen würden.
Wie viele Fahrzeuge? Also ihr habt dann eigene Fahrzeuge dort, die kriege ich dann, die habe ich dann in Miete mit Versicherung und rund um Sorglospaket Offroad. Offroad fahren muss man ja auch können, habe ich gehört. Da habe ich ein Dachzelt. Wie oft schlafe ich im Dachzelt?
Also dadurch, dass halt mein Geschäftspartner ist, dem gehört Sixt in der Mongolei, bekommt man sozusagen ein ganz normales Mietfahrzeug von Sixt, was aber halt einen Follow-the-Tracks-Aufsatz bekommt. Okay. Mit Tablet, Dachzelt und so weiter. Es hängt ganz von deiner Route ab, wie oft du dann tatsächlich im Dachzelt schläfst. Es gibt Routen, da schläfst du halt die komplette Woche alleine, schläfst halt komplett im Zelt. Ja. Und dann gibt's Routen, wo du halt immer mal wieder ein Gearcamp dazwischen hast oder mal wieder ein Hotel, je nachdem. Umso länger die Strecke, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf jeden Fall alle paar Tage eine Dusche kriegst. Ansonsten, ja, versuchen wir das preislich relativ erschwinglich weiterhin zu halten. Es ist halt sehr, sehr schwierig aktuell. Mongolei ist kein billiges Reiseland. Das kann man tatsächlich nicht vergleichen mit, weiß ich nicht, wenn man jetzt in Südostasien unterwegs ist. Absolut nicht vergleichbar. Ja. Es liegt einfach an der geopolitischen Lage, dass die Mongolei da eingeschlossen ist von China und Russland, aber halt vom Westen sehr, sehr stark unterstützt wird als Alliierter sozusagen. Ja, das sind so funktioniert das. Du kommst an und hast alles vorgefertigt. Das Einzige, was du zahlen musst, ist halt dein Essen. Und das ist das Einzige wirklich Erschwingliche, zusammen mit dem Benzin. Das ist auch sehr günstig.
Und ansonsten ist alles fertig. Dabei. Wenn ich ein Problem habe, dann klicke ich in der App auf Call und dann kriege ich einen Support von euch, oder?
Guter Punkt. Wir wollen natürlich, dass jedes Fahrzeug auch sicher ist und alle immer super ankommen. Aber es gibt natürlich es gibt immer das Risiko, dass man einen Platten hat oder dass man vergisst, wie man das Dachzelt aufbaut oder einen Ölwechsel macht oder sowas. Für diese Fälle wollen wir eben, dass die Leute, die reisen, das so selbstständig wie möglich alleine machen können. Dementsprechend haben wir Videos auf die Tablets gepackt, so Erklärvideos, wie wechsle ich einen Reifen, weil es kann halt passieren und es ist kein Mensch da und du hast vielleicht auch mal keinen Empfang und du musst trotzdem weiter. Und das ist halt super easy und das kann man auch gut erklären. Und es ist auch immer eine coole Geschichte, wenn Leute einen Platten haben, so, oh mein Gott, dann hat mir einen Platten, oh nein. Aber das ist das
zum Abenteuer.
Das ist das Abenteuer, genau. Das ist halt keine Italien-Pauschal-Rundreise, 50 plus, sondern es ist ein Abenteuer. Wirklich.
Ja, ist sehr cool.
Ansonsten hast du trotzdem natürlich immer den 24/7-Support von unserem Team. Wir sind immer, jeden Tag schicken wir sozusagen eine WhatsApp, hey, ist alles in Ordnung? Wie war's? Wie war der Tag? Hat alles geklappt? Und so weiter. Also man steht da in regem Austausch und die Fahrzeuge sind mit GPS ausgestattet. Sprich, wir wissen immer genau, wo wer ist und können im Notfall dann natürlich auch eingreifen.
Ja, Wahnsinn. Es hört sich ziemlich, ziemlich interessant und spannend und nach einem schönen Abenteuer an. Dann hast du ja das an den Start gebracht, du hast Corona gehabt, dann Ukraine und dann hast dich nicht unterkriegen lassen und hast es jetzt in einem weiteren Land gestartet. Oder es startet jetzt offiziell, glaube ich.
Genau, schon startet jetzt gerade offiziell. Es ist noch als Pop-up, das heißt, wir evaluieren gerade erstmal, wie funktioniert das, wie kommt es an. Aber ja, es war natürlich schon klar, ab irgendeinem Punkt, dass wir halt in weitere Länder gehen. Und jetzt Oman haben wir jetzt angefangen und zwar seit ein paar Wochen. Sind jetzt ein paar Touren von uns unterwegs gewesen auch. Meine Eltern waren die allerersten, die gereist sind. Das hat mich extrem gefreut. Mama, Papa und meine Geschwister waren alle da und hatten, glaube ich, auch die Reise ihres Lebens dort, weil sie noch nie außerhalb Europas waren, bis auf meinen Papa und natürlich dementsprechend auch nicht in der arabischen Welt. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Kultur, die natürlich auch sehr, sehr vorurteilsbehaftet ist durch unsere Medien. Und das mal tatsächlich mit eigenen Augen und eigenen Ohren und so weiter zu erleben, hat dann, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet und viele, viele Ängste auch genommen, die man halt hier so hört, oh nein, das ist doch so gefährlich. Nein, ist es nicht. Also die Menschen sind die gastfreundschaftlichsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, wirklich. Das übertrifft, auch sogar die Mongolei.
Echt? Aber wie kamst du dann dazu, dann Oman als zweites Land zu machen, einfach im Kontrast zu der grünen Mongolei, Und dann hast du ja dir ein zweites Land gesucht, wo das politisch sicher ist und möglich ist. Oder wie bist du drauf gekommen?
Es hat einen sehr pragmatischen Grund. Also der pragmatische Grund ist einfach, in der Mongolei ist unsere Saison sehr kurz. Die geht ab Ende April bis Anfang Oktober. Und das sind schon die beiden wirklich letzten Punkte, wo man da wirklich zelten wollen möchte, bei so minus 10, minus 20 Grad. Ne? Sprich eigentlich Mai bis September ist so die Saison. Und im Oman beginnt die Saison im Oktober und geht bis April. Sprich, der Gedanke war halt einmal komplette Jahr sozusagen abdecken zu können. Wenn jemand zum Beispiel im Sommer mit uns in der Mongolei gereist ist, kann er dann im Winter durch den Oman tuckern. Und das hat auch natürlich einen persönlichen Grund, als ich im Oman war, das allererste Mal, genau vor einem Jahr erst tatsächlich, habe ich mir einfach ein Auto geschnappt und bin losgefahren, ohne zu wissen, wohin geht's. Und hatte natürlich Probleme, mich zurechtzufinden, weil ich habe kein Research gemacht, aber das war auch für mich wieder dieses Abenteuer. Also ich bin allein unterwegs, habe mir einfach ein Auto genommen und fahre drauf los und entdecke Orte für mich. Und das ist das, was ich in der Mongolei ja auch so geliebt habe. Und es gibt Offroad und Land hat mich einfach direkt am zweiten Tag habe ich schon gewusst, ich glaube, Follow the Tracks kommt hier bald hin. Und ja, es hat jetzt genau ein Jahr gedauert und sogar weniger, ich glaube 11 Monate, 10 Monate und schon war alles fertig.
Bist geübter jetzt, was die Prozesse und die Tools betrifft, aber sind nicht die gleichen Fahrzeuge dann?
Nee, es sind schon andere Fahrzeuge, aber es sind halt trotzdem Offroad-Fahrzeuge mit Dachzelt, also das Setup bleibt das gleiche. Ich muss sagen, die Fahrzeuge in der Mongolei sind auf jeden Fall mehr basic, weil es halt auch schneller kaputt gehen kann in der Mongolei. Man hat größere Distanzen und wenn du da durch einen Fluss musst, ist schnell mal die Elektronik beschädigt. Und wenn es eben keine Elektronik gibt, dann kann sie auch nicht kaputt gehen. Eine ganz simple Mathematik.
Schaue ich mir vorher auch an, wie fahre ich durch den Fluss auf dem Video.
Genau, haben wir auch Videos. Wie fahre ich durch den Fluss, wie fahre ich durch die Wüste, wie komme ich aus dem Sand wieder raus, wenn ich da stecken geblieben bin. Also es ist wirklich sehr sicher und auch einfach auf Abenteuer ausgelegt, dass man halt selber, natürlich bleibst du irgendwann mal in der Wüste stecken.
Ja.
Und das ist auch nicht schlimm, du kommst halt auch wieder raus.
Ja, und was ist das Faszinierende am Oman? Was hast du da jetzt? Du hast das Thema Gastfreundschaft schon erwähnt, aber die Landschaft ist ein bisschen anders. Was sind so die Highlights, die ich auf der Reise machen kann? Pferdereiten auch, oder? Kamele dann?
Nee, Pferdereiten nicht. Kannst auf dem Kamel reiten, wenn du das möchtest, auch da.
Ja.
Das Faszinierende am Oman ist halt, dass es genau wie die Mongolei Wüste und Berge bietet und natürlich tolle Menschen. Ich würde auch sagen, wesentlich besseres Essen. Mongolei ist halt schon sehr, sehr fleischlastig, außer man kocht halt selber, ne? Das ist klar. Oman ist da nicht ganz so weit weg. Ich esse zum Beispiel gar kein Fleisch, aber ich habe auch überhaupt keine Probleme im Oman oder in der Mongolei, mich da fortzubewegen. Aber das Coole am Oman ist einfach, dass die Distanzen nicht so groß sind. Man braucht halt nur so 2 Stunden, 3 Stunden am Tag im Auto sitzen oder so, um halt an ein paar Orte zu kommen, während in der Mongolei man dann halt wirklich mal so 4 bis 6 Stunden am Tag im Fahrzeug sitzt, weil die Distanzen einfach unfassbar groß sind. Mongolei, musst du dir vorstellen, ist so groß wie komplett Europa. Von Portugal bis in die Ukraine. Das ist ungefähr so die Distanz, die man dann auch fährt. Also die Distanz jetzt die wir jedes Jahr zum Workshop fahren, der jetzt auch im September wieder stattfindet, ist ungefähr die Distanz von Porto nach Moskau oder das gleiche von LA nach New York. Also das ist so die Distanz, die wir dann in 2 Wochen zurücklegen und zwar so 60% Offroad. Und Oman ist halt der Offroad-Anteil wesentlich geringer, aber es macht einfach auch mehr Spaß, weil man fährt durch die Berge und man sieht was in dieser Zeit, in der man fährt. In der Mongolei ist es halt manchmal so, dass man halt, keine Ahnung, 2 Tage nichts sieht.
Haben deine Eltern deswegen jetzt zuerst Oman gemacht, weil es der leichtere Einstieg ist in das Thema?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass danach irgendwann mal in die Mongolei geht.
Ja, das wäre Knaller. Ja,
also ja. Oman ist wirklich ein guter Einstieg. In Offroad fahren, weil es ist ein geringer Anteil und halt nicht so viel Fahrzeit tatsächlich. Mhm. Und, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, Mongolei ist halt ein landlocked country. Da ist kein Meer, was irgendwie angrenzt. Es gibt zwar Seen, die sind so zum Teil so groß wie das Saarland, aber es hat trotzdem kein Meer und sehr, sehr kalt und sehr salzig auch. Und während im Oman ist es halt schön warm und das hat das Meer und der arabische Golf, der lädt einfach zum Schnorcheln ein und man kann dort mit Schildkröten tauchen gehen. Und deine Schwester hat das ja auch mitgemacht.
Ja, ich habe es gesehen. Da waren ja auch so ja Rutschen im Gestein, sage ich jetzt mal, seid runtergesprungen und so weiter.
Canyoning.
Ja. Canyoning war der Begriff, der mir gerade gefehlt hat. Ja, das hat auch, muss ich sagen, schon sehr geil ausgesehen. Macht auf jeden Fall Lust, das mal zu machen. Ja. Wie vermarktest du sowas auch so? Jetzt kommst du ja aus der Vermarktungsecke und hast es für Destinationen gemacht. Jetzt bist du selber Reiseveranstalter, wenn man das so sagen kann. Mhm. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob es das trifft, aber so in die Richtung geht es ja schon. Du hast deinen Account, das Follow the Tracks hat aber eigene Accounts, die jetzt deutlich kleiner sind wie deiner, was natürlich dann trägt, dass dein privater relativ groß ist. Aber wo findest du potenzielle Reisende?
Tatsächlich viel auf Instagram. Und man muss auch dazu sagen, in den letzten Jahren hat die Reiseindustrie einen ziemlich großen Shift, was das Marketing angeht, erlebt. Mittlerweile buchen 90% aller Leute, die reisen in den Urlaub, ihre Reisen basierend auf dem, was sie auf Social Media gesehen haben. Und das ist nicht unbedingt eine direkte Buchung. Also es ist nicht so gedacht, dass man halt auf Instagram direkt was bucht, sondern man wird inspiriert. Man sieht irgendwie ein Land immer mal wieder und dann irgendwann ein paar Wochen später, ein paar Monate später sagt, ich glaube, das nächste Ziel wähle ich eben nicht Italien, sondern schau mir mal den Oman an, weil das ist mal was anderes, das ist mal was Neues, das kenne ich noch nicht so, aber sieht faszinierend aus. Deswegen, also hauptsächlich tatsächlich über Instagram und TikTok, aber wir schalten auch Google Ads, die halt natürlich auf die Reisen dann einzahlen. Aber das Spannende ist halt, fast alle, die bisher mit uns gereist sind, hatten eine Art persönliche Connection zu mir, indem sie mir halt schon viele, viele Jahre folgen. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn ich dann sehe, dass meine Community dann anfängt, halt meine Reisen nachzufahren. Und das ist natürlich genau das Ziel gewesen, diese Community eben auch dazu zu inspirieren, diese Reisen umzusetzen. Nicht für Destinationen, die ich im Vorfeld beworben habe, von denen ich quasi nichts habe, sondern eben eine Destination, wo ich dann auch selber meine Reisen anbiete.
Mhm. Bist du dann auch so klassisch auf Reisemessen oder ist das absolut dann... Findest du da auch nicht das Zielpublikum?
Doch schon. Also zum Beispiel diese Outdoor-Messen, die wären schon super spannend für mich auch, weil das ist halt so eine Community. Bisher bin ich da noch nicht so präsent gewesen, wie ich hätte sein sollen wahrscheinlich. Aber zum Beispiel auf der ITB war ich jetzt unterwegs und habe da natürlich auch spannende Kontakte wieder geknüpft. Mhm. Also schon, es ist das klassische Marketing, das Offline-Marketing ist auf jeden Fall auch wichtig und Word of Mouth natürlich auch. Deswegen, also ja, das ist ein breites Spektrum, aber es ist jetzt nicht so, dass ich riesige Marketingmechanismen in place habe. Aktuell funktioniert das auch so ganz gut, weil wir eben noch natürlich nicht diese riesige Infrastruktur haben, dass wir jetzt hunderte Anfragen am Tag auch abfertigen könnten.
Ja, oder dann ist wahrscheinlich die Reise auch nicht mehr so individuell und speziell, wenn du dann hunderte Fahrzeuge da am gleichen Spot stehen hast. Das ist dann wie Tauchen in Thailand, dann hast du das 12. Tauchboot. Dann macht der Spot auch keinen Spaß mehr.
Genau, aber das ist ja auch genau unser Ziel. Also die Abfahrten, die finden ja auch nie gleichzeitig statt. Entweder, wenn es nicht anders geht und die am gleichen Tag stattfinden, versuchen wir die Route eben zu invertieren, damit man sich halt nur einmal dann trifft. Aber manche Leute haben auch überhaupt kein Problem damit, mit anderen Fahrzeugen dann mitzufahren, weil das ist natürlich auch cool. Vielleicht versteht man sich sehr gut. Aber der Grundgedanke ist, dass man halt alleine ein Land entdeckt für sich selbst natürlich.
Hm. Ja. Wahnsinnig interessant. Okay, ja, das ist ja für dich auch schon ein interessanter Switch jetzt vom ich vermarkte andere Produkte und Destinationen hin zu meinem eigenen Produkt. Dann hast du da ja viel Erfahrung einbringen können aus den, ja, was Partner mit dir gut gemacht haben, was eher nicht so gut und so machst du jetzt, kannst du von der Erfahrung profitieren?
Unbedingt. Also ich, vor allem für die Mongolei hatten wir dann tatsächlich anfangs auch viele Partner mit reingebracht, die an das Projekt geglaubt haben. Zum Beispiel iCamper, das ist die Marke für die Dachzelte. In Deutschland wird das von, sag mal schnell.
Hümer gibt's noch? Oder
ja, Hümer, die machen ja eher die...
Die festbauen.
Genau, diese großen Modelle. Und dann hatten wir Petromax, das ist ein, die machen super Outdoor-Equipment. Und dazu kamen zum Beispiel noch Turkish Airlines, die dann der Crew mir die ganze Zeit die Tickets gesponsert hat, um uns zu unterstützen. Synology war am Anfang mit dabei, dann SanDisk auch. Und so kleinere Sachen dann natürlich auch. Und das war schon ganz cool, weil man halt gesehen hat, okay, es ist, der Need ist schon da und auch das Vertrauen in dieses, also in mich als Person, dass wir so eine Kooperation überhaupt umsetzen können, weil sie halt wissen, okay, das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert. Wir haben das top umgesetzt und deswegen glauben die einfach daran, dass es auch jetzt wieder funktioniert in der Mongolei.
Wenn du selber auf Reisen gehst, Stichwort Technologie-Stack, ist immer was wir hier über Software-Startups sprechen, aber das interessiert mich jetzt dann schon bei dir. Wie viele Kameras hast du so im Gepäck? Hast du einen Koffer nur für Kamera-Equipment, Backup, Speicher, Drohnen? Du hast ja auch jetzt, muss ich sagen, mega geile Drohnenvideos dann auf Instagram. Hast du einen Koffer nur mit Equipment? Das sind schon mehrere.
Nee, es ist nur ein Koffer. Also ich versuche trotzdem schon so klein zu packen wie nur möglich. Aber ich werde schon ab und an mal angehalten beim Check-in und dann wiegen die das Handgepäck und das Handgepäck sind halt 18 Kilo und dann sagen die, das geht nicht. Deswegen versuche ich da immer so leicht wie möglich lang zu laufen, ne, damit keiner irgendwie Verdacht schöpft, dass da drin so viele Kilo sind, die halt einfach nur Kamera-Equipment sind, weil man kann halt Batterien nicht einchecken und ich möchte ehrlich gesagt auch meine Kamera nicht in den Koffer packen, der dann von der Airline verloren geht oder sowas. Aber ja, also meistens habe ich wirklich nur eine Kamera dabei. Mhm. Ich verlasse mich einfach dann drauf, dass nichts passiert. Das klappt leider nicht immer. Ich habe jetzt erst vor kurzem im Oman eine Kamera an den Canyon verloren. Oh. Da hat sich die Kamera im Dryback schön mit Wasser vollgesogen, weil der Dryback auch von innen sehr gut dicht hält, habe ich festgestellt. Ja, und Drohne habe ich natürlich fast auch immer mit dabei. Ich habe jetzt in ein paar Ländern wie meine Drohnen stationiert, damit ich die nicht immer mitnehmen muss. Und ja, ansonsten versuche ich wirklich so wenig wie möglich mitzunehmen. Aber ich sag mal so, das ganze Gear sind immer so 70% meines Gepäcks und 30% sind dann so noch ein paar Klamotten, die dann eben noch so reingepasst haben.
Okay, das ist gut. Ja, spannend. In dem anderen Podcast, den werde ich auch verlinken, der hieß Hinter dem Hype, da hast du ein bisschen erzählt, ja, dass du sehr viele Ideen hast. Und das würde mich jetzt mal interessieren, weil das ist auch so was die Unternehmer hier immer ganz gut beschäftigt. Mhm. Wie entscheidest du, welche Ideen du umsetzt? Ne? Ich glaube, die Woche ging ein Video über LinkedIn von dem Jensen Huang hier, der CEO und Gründer von Nvidia. Und der wurde zum Businessplan von Nvidia gefragt. Und er hat gesagt, hier Businessplan, ich hatte hier irgendwie so ein Buch, das hatte 600 Seiten. Und ich glaube, ich habe die ersten zwei Kapitel gelesen, dann habe ich es weggelegt und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Weil wir haben nie einen Businessplan geschrieben, so auf die Art. Und wie ist es bei dir, wenn du jetzt sagst, okay, ich setze eine Idee in die Tat um oder welche Idee setze ich um? Wie viel ist da Bauchgefühl, wie viel Planung?
Also ich würde schon sagen, dass eine knappe Mehrheit von so 95% Emotionen sind. Ich hab immer viele Ideen. Und das Ding ist halt, die meisten Menschen haben auch viele Ideen, aber es scheitert dann an der Umsetzung, am ersten Schritt. Und ich sage mir immer so, klar, es kann schief gehen und in manchen Fällen geht es halt auch einfach schief. Aber man lernt ja unfassbar viel daraus. Deswegen, ich habe eine Idee und dann setze ich mich ran und dann wird das umgesetzt. Wie zum Beispiel mit den drei Firmen, die ich dann gegründet habe, weil ich dachte, ich muss das machen, ich möchte das machen und ich möchte das machen. Na, dann mache ich es halt einfach. Weil ich glaube, man verliert viel zu viel Zeit mit Nachdenken. Und ja, Businessplan, das entwickelt sich dann auch irgendwie. Es kommt dann schon von alleine, wenn man das irgendwie smart umsetzt. Deswegen kann ich dir auch gar nicht groß zu Zahlen irgendwas sagen oder Projected Numbers. Gibt es einfach nicht. Ist nicht im Konzept vorgesehen. Ist vielleicht jetzt auch nicht so gut, ne, wenn ich das so sage, wenn ich irgendwann mal nach Investoren suche. Ich glaube, dann müsste ich natürlich das ein bisschen anders aufziehen. Aber so aktuell gibt einfach jeder sein Bestes und fängt an zu arbeiten. Genau wie der Nvidia das gesagt hat. Einfach machen. Ich glaube, das ist meine Devise. Einfach machen.
Aber du wirst ja wahrscheinlich trotzdem sehr viel mehr Ideen haben, wie du jetzt umgesetzt hast. Wie priorisierst du die? Einfach das, wo du mehr Bock drauf hast, wo du mehr dich selber mitgerissen fühlst?
Ist schwierig. Ich glaube, also aktuell mache ich auch so, ich sage mal, eine kleine mentale Reise mit, einfach um zu schauen, wohin will ich denn eigentlich? Was will ich denn machen? Und überdenke natürlich jede Entscheidung nochmal ganz anders. Ich lese aktuell sehr, sehr viel über Mindset und aber auch über Business logischerweise, aber auch über mentale Gesundheit, weil ich halt einfach merke, ohne die funktioniert es halt einfach nicht. Wie genau ich dann jetzt eine Entscheidung treffe, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber ich glaube, es ist viel hängt es einfach mit Emotionen zusammen. Das ist nicht so, dass ich sage, oh, da kann ich am meisten Geld scheffeln oder so, weil das ist mir einfach nicht wichtig genug. Mir ist es wichtig, eine kreative Idee zu haben, ein cooles Projekt umzusetzen. Und klar, am Ende muss da irgendwie auch was rumkommen, weil irgendwie muss ich das ja natürlich rechnen und finanzieren, aber das ist nicht mein Hauptding. Und bisher bin ich damit sehr gut gefahren und habe damit auch tolle Gewinne auch eingefahren bisher. Einfach auf diese Art und Weise. Aber mir fehlt einfach dieses BWL-Verständnis, dieses mathematische Grundverständnis von ich investiere so viel und das muss ich rausbekommen, damit ich dies und das und jenes tun kann. Ja, da ist halt gut, wenn man halt einen Geschäftspartner irgendwie mit hat, die das auf dem Schirm haben. Aber ansonsten Gefühl voran.
Ja, ja, das ist ja auch schön. Ne? Also ist komplett spannend, ja, ein Unterschied zu sonstigen Gästen, die ich habe. Die haben ja planbar, was weiß ich, die haben eine SaaS-Firma, die wissen sehr genau, wie viele User haben sie, wie viel kommt jeden Monat rein, wie sieht das Wachstum aus, was muss ich machen, damit es weiter wächst oder wie kann ich verhindern, dass die User abspringen. Das ist ja bei dir schon komplett unterschiedlich, aber du musst ja trotzdem irgendwie haushalten mit dem, was du kannst ja jetzt nicht jeden Monat mehr ausgeben, wie du einnimmst, also muss man ja schon ein bisschen schauen, dann wie gehst du damit um, dass es alles nicht so planbar ist?
Ich glaube, das bringt meinen Job an sich ja schon mit. Also als Content Creator hast du einfach keine feste Einnahmequelle, außer man hat irgendwie so einen Jahresdeal und das habe ich zum Beispiel mit Samsung. Sprich, da habe ich eine gewisse finanzielle Sicherheit, dass wenn alle Stricke reißen und ich überhaupt keinen Jobs mehr habe oder bekomme oder machen kann, möchte, habe ich trotzdem halt noch eine Sicherung. Und das ist, glaube ich, das Unternehmertum an sich irgendwie. Das ist halt sehr, sehr risikobehaftet. Ich bin kein Konzern, ich habe keine 100 Mitarbeiter. Da hätte ich viel mehr Verantwortung. Und ich glaube, aktuell habe ich nur die Verantwortung über mich, der als einziger angestellt ist. Alle anderen sind tatsächlich über Freelance oder über Partnerfirmen angestellt. Sprich, das Risiko ist relativ gering. Und das war mir auch von Anfang an sehr, sehr wichtig. Also jetzt zum Beispiel mein Team hier in Berlin, auch alles Freelancer. Klar ist da auch wieder ein gewisses Risiko, dass zum Beispiel Leute dann weggehen und so weiter. Aber das hast du ja auch bei angestellten Leuten. Das ist natürlich, wird es einfach nur komplizierter. Aber so habe ich festgestellt, dass umso mehr Freiheit die Leute haben, mit denen ich arbeite, desto kreativer sind sie und desto committeter sind sie dann auch mit mir zu arbeiten.
Mhm. Ja, ist ja auch, muss ich ja auch sagen, wenn man so eine Reise mitgestalten kann und dann auch vor Ort ist und sie hautnah emotional erlebt, ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer Bezug zu dem Thema, wie wenn man jetzt in der Firma arbeitet.
Genau, also ich versuche schon.
Man plant es nur fürs Reisemagazin oder so, ne?
Ja, nee, aber das ist mir wichtig halt, also den Risikofaktor gering zu halten und den Spaßfaktor einfach oben zu haben. Ich bin halt kein Mensch, der sich schnell und einfach irgendwo festlegen möchte, weißt du, und dann mache ich jetzt das Projekt und priorisiere das und dann ein paar Monate später und dann ist es abgeschlossen und dann mache ich was anderes. Das heißt auch zum Beispiel meine Assistentin, die macht so viele verschiedene Sachen irgendwie auf einmal. Das ist auch nicht so easy für sie, da glaube ich immer nachzukommen. Aber ja, es macht einfach Spaß und es wird einfach nicht langweilig bei mir.
Ja, und du hast auch musst so einen gewissen Grundoptimismus haben. Ne? Jetzt andere hätten sich vielleicht auch entmutigen lassen von der, ja, du hast zweimal eine auf den Deckel bekommen mit Mongolei, einfach einmal Corona, einmal Ukraine oder Russland ist ja eigentlich der Auslöser. Dann hast du aber trotzdem weitergemacht. Und
genau.
Ist ja auch schon was wert.
Ich glaube, das ist auch die Hauptsache, dass man halt sich nicht unterkriegen lässt, sondern hey, das ist deine Idee, du glaubst an diese Idee und wenn kein anderer daran glaubt, okay, aber es ist deine Idee und du glaubst daran und deswegen machst du weiter. Mhm. Und so geht's mir halt immer. Und ich glaube, ich habe von Anfang an, also ich bin in einer sehr kreativen Familie irgendwie aufgewachsen. Also ich habe von Anfang an halt schon mitbekommen, dass halt das sehr, sehr schwierig ist, als kreativer Mensch in dieser Zeit zu leben oder in jeder Zeit irgendwie das irgendwie zu Geld zu machen. Und da bin ich schon, glaube ich, in einer sehr, sehr guten Position, dass ich halt über meine Kreativität dann aber auch in die Werbung gekommen bin, im gewissen Sinne und da sozusagen mein Geld mitmache. Zum Beispiel, ich bin ja Musiker, ne? Hat mir ja schon gesagt. Und da war mir von Anfang an klar, das wird kein Leben in Luxus.
Saus und Braus.
Ja, genau, ja. Werden. Von daher war meine Erwartungshaltung auch nie da, dass ich sage, boah, ich werde irgendwann mal 3 Mercedes in meiner Garage haben und so. Das war auch nie mein Ziel und das zieht mich überhaupt nicht an.
Hast du, was für einen Einfluss hat das Thema AI auf Content Creator? Hast du hier mal Prompts ausprobiert mit erstelle mir ein Bild im Stile von Max Münch, von dem See und See. Hast du das, spielst du damit rum?
Nee, an sich, also das jetzt nicht, aber ja, also AI hat tatsächlich einen sehr, sehr großen Stellenwert bei mir und ich baue das aktuell immer weiter aus. Das hat nicht nur Einfluss auf die Systeme, die ich im Hintergrund laufen habe, so für mich, so als Admin oder so, oder im Team, sondern auch tatsächlich für den Content, der dann am Ende rausgebracht wird. Da fokussiere ich mich aktuell tatsächlich sehr auf AI, weil das natürlich auch sehr spannend ist für meine Kunden, aber auch für mich, weil ich glaube, als Content Creator darf man eben nicht bei dem bleiben, wo man immer geblieben ist, sondern man muss sich ja weiterentwickeln. Selten hat man irgendwie einen Menschen, der seit 50 Jahren das Gleiche macht und extrem erfolgreich damit ist. Man muss einfach mit der Zeit gehen und ich glaube, AI ist jetzt einfach der nächste Schritt und da müssen wir uns anpassen und ich bin einer der Kandidaten, der sagt, ich möchte mich damit anfreunden und da anpassen. Also super spannend.
Und aber das nutzt du jetzt nicht, um Content für dich selber zu erstellen?
Nicht für mich selbst, nee, sondern für Kunden ist es halt super spannend, dass ich halt AI-Content mit einarbeiten kann. Der ist dann immer in Kombination mit Sachen, die ich halt selber produziere und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, das steckt alles noch sehr in den Kinderschuhen und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Content für mich selbst erstelle ich in dem Sinne nicht, aber ChatGPT ist natürlich ein täglicher Begleiter in allen möglichen Belangen.
Okay, ja, interessant. Also ich finde es schon auch abgefahren, wie schnell das jetzt alles geht und bin da mal echt gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Ja Mensch, jetzt haben wir eine Reise durch die Welt von Max. Wie erholst du dich selber? Machst du überhaupt Urlaub? Ist so eine Reise für dich Urlaub? Kannst du da überhaupt abschalten mal?
Ja und nein. Also die Reisen, die ich halt mache, die sind selten so, dass sie als Urlaub angesehen würden von Menschen, weil es ist halt schon sehr, sehr stressig. Man muss halt viel produzieren. Aber ich genieße es auch unglaublich, unterwegs zu sein. Man sieht jeden Tag was Neues. Das irgendwie kompensiert das meinen ADHS irgendwie ganz gut, dass ich halt immer wieder was Neues habe, weil ich, wenn ich an einem Ort bin für ein paar Tage, ich kriege die Krise. Jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt 4 Tage in Berlin und dann bin ich wieder unterwegs und ich hatte jetzt ab 1. April habe ich so ein Zeitfenster von so 2 Wochen. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, bin ich dann gerade aber nicht in Berlin. Habe nämlich heute Morgen ein Ticket nach Marokko gebucht, weil ich da noch nie gewesen bin. Und weiß nicht, was mich da erwartet. Aber ich habe einfach mal ein Ticket hingebucht. Hätte diese Zeit auch in Berlin verbringen können, mache ich aber nicht.
Gehst du dann alleine nach Marokko?
Ja, genau. Ja? Ich werde dort sicherlich nicht alleine bleiben. Also man trifft dort immer wieder Leute und ich habe irgendwie Freunde überall so. Aber im Grunde genommen ja. Und ich mag es sehr, sehr mittlerweile wieder alleine zu reisen. Das ist sehr, sehr meditierend. Und allein im Auto zu sitzen, durch die Mongolei zu fahren, für Tage niemanden zu sehen, auf sich selbst angewiesen zu sein, das ist für mich Urlaub. Das ist der absolute Traum. Wenn ich nach Berlin komme, genau das Gegenteil. Das
okay.
ist nur Arbeit.
Also das heißt, Marokko ist dann auch hinfliegen, Auto mieten und losfahren?
Genau, ich werde dort viel arbeiten unterwegs, aber am Ende ist es genau das. Also ich gucke einfach, wenn ich von überall arbeiten kann, warum mache ich es dann nicht auch? Ne?
Ja,
klar, das meine Familie und Freunde würden sich auch wünschen, dass ich öfter mal in Berlin bin oder nach Hause nach Chemnitz fahre, aber ich glaube, ich bin noch zu rastlos. Ich glaube, die Zeit kommt auf jeden Fall noch.
Ja, das ist immer die Frage, ob wenn du dein Leben jetzt so, ja, ich stelle mir immer die Frage, jetzt ein komischer Vergleich jetzt, aber du hast hier diese ganzen Red Bull Supersportler, die übertreffen sich ja jedes Jahr gegenseitig, ne? Jetzt keine Ahnung, ob irgendwelche Mountainbiker, die irgendwelche Hügel sich runterstürzen oder Leute, die sich in die Stratosphäre und dann mit dem Fallschirm raus und du denkst immer so, das ist krasser, kann es nicht mehr werden. Aber dann kommt immer der Nächste und der macht noch was und du denkst so, ey, fuck, ne? Jetzt, dass du nicht in Marokko warst, das überrascht mich jetzt, weil ich schon gedacht hätte, so wenn es dich da hinzieht in die Länder, dass du dann schon gewesen bist. Aber wie kannst du da, irgendwann hast du ja mal alle Länder durch, wie viel gibt es, 180?
Oh, das dauert schon noch ein bisschen. Also,
dauert noch ein bisschen, ja.
Das ist zum Beispiel auch gar nicht so mein Ziel. Ich muss jetzt nicht jedes Land der Welt bereist haben. Also ich habe eine gewisse Faszination für gewisse Regionen und andere interessieren mich wieder nicht ganz so sehr. Ich weiß zum Beispiel, also dass ich damit eine sehr unpopuläre Meinung habe, aber ich bin zum Beispiel kein großer Fan der USA und bin da nicht sehr gerne. Bin da relativ häufig, zumindest 1-2 Mal im Jahr auf jeden Fall, aber ich würde dort niemals leben wollen. Und mich zieht es dann eher tatsächlich Richtung Zentralasien oder Mittlerer Osten. Das ist eher so, ja, da zieht es mich hin. Wiederum nicht nach Südamerika so sehr, war ich auch schon. Muss ich aber, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr mich mit befassen.
Okay. Was für Ziele hast du für dich für dieses Jahr noch?
Für dieses Jahr noch, das klingt, als wäre das schon wieder fast rum.
Es geht voll schnell. Wir haben jetzt erst 1. April gesagt, ja. Und da habe ich realisiert, war doch erst kalt.
Das ist echt so. Das geht schon wieder unfassbar schnell. Aber ich glaube, dieses Jahr lege ich sehr, sehr starken Wert auf meine persönliche Weiterentwicklung. Weniger Business, sondern eher persönlich, weil ich merke einfach, dass es mir krass wichtig geworden ist, endlich mal den Fokus auf mich zu legen, um dann eben, daraus kann halt so vieles erwachsen sowieso, wenn man mit einem komplett anderen Mindset irgendwie rangeht. Businessmäßig werde ich auf jeden Fall auch weiter expandieren in jeder Richtung, werde aber auch viel wieder auf, ja, so projektbasierte Arbeiten und coole Filmprojekte einfach umsetzen und spannende neue Kunden erschließen. Ich habe da schon einiges auf dem Schirm, ich kann da jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber es wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr aufregend dieses Jahr.
Ist es so, dass du in deinem Bereich die Kunden noch ansprechen musst oder kommen die zu dir?
Nee, also tatsächlich die meisten Jobs, die kommen eben so rein. Außer ich möchte halt wirklich was Konkretes machen und habe einen konkreten Vorschlag, eine konkrete Idee. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade dran, ein Filmprojekt zu pitchen und da brauchen wir natürlich Sponsoren. Und das funktioniert auch, weil man hat halt so eine Art Vertrauensvorschuss, sobald man eben auf Instagram irgendwie ein paar mehr Follower hat. Das ist leider sehr, sehr unfair denen gegenüber, die halt nicht so viele Follower haben, aber wesentlich geileren Content wahrscheinlich machen, wesentlich talentierter sind oder sowas. Aber das spielt mir dann halt auch so ein bisschen in die Hände, logischerweise, dass ich sehr, sehr viele Jahre dann darauf hingearbeitet habe, jetzt dort zu sein, wo ich jetzt bin. Und das war nicht leicht.
Ja. Instagram ist aber schon das, wo du bleiben wirst. Ne? Ich habe gesehen, ich habe zuerst den Max Münch auf TikTok gefunden, der macht aber einen komplett anderen Kontext, Content wie jetzt du. Aber es gibt auch den Münch Max, habe ich gesehen, aber es ist irgendwie nicht so deine Plattform geworden.
Nee, ich glaube, das ist nicht so meins. Das Ding ist halt, ich bin halt Fotograf, ne? Und wenn man dann von Plattformen dorthin gedrängt wird, wird sich Video zu machen, ist es auch machbar und es geht und ich mache das voll gerne und ich habe mich da extrem weiterentwickelt auch in den letzten Jahren, aber es ist halt zeitlich schon nochmal ein ganz anderer Aufwand, mehrere Plattformen zu bedienen, viel mehr Video zu machen und so weiter. Und da ist Instagram ja schon ein echt Vollzeitjob als Fotograf. Also nichtsdestotrotz mache ich sehr, sehr viel Video und mache das dieses Jahr noch viel, viel mehr als vorher noch tatsächlich.
Okay. Ja Mensch, Max, das war... Ja, wolltest du noch was sagen?
Nur Insta, das war so ein Seufzer, wie sich Instagram verändert hat. Aber viele sagen ja mal, das ist so was Negatives. Aber ich gehe einfach mit der Zeit und ich finde es super spannend, mich da selber weiterzuentwickeln und schau einfach, was kommt. Ja.
Glaubst du, wenn heute nochmal jemand neu anfängt auf Instagram, kann er so eine Größe erreichen
wie du? Viel einfacher als damals. Also da reicht ja schon, also da kannst du schon mit deinem allerersten Reel viral gehen und Follower einsammeln, noch und nöcher. Ich glaube, es ist mittlerweile viel einfacher geworden, da zu wachsen. Allerdings ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger geworden, more sustainable zu sein. Einfach auf Langfristigkeit dort was anzusetzen. Aber man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Instagram oder TikTok die Plattformen sind, die ja, Langfristigkeit im Namen tragen. Das ist dann eher YouTube beispielsweise.
Hast du da was vor? Stichwort Video?
Erstmal nicht, glaube ich, weil das ist nochmal so ein Universum, mit dem müsste ich mich nochmal sehr, sehr anders beschäftigen. Das ist extrem spannend, aber ich bin nicht so der YouTube-Mensch. Ich schaue mir kaum Sachen auf YouTube an.
Komischerweise. Okay.
Traurigerweise.
Aber ja. Da habe ich dir gleich noch eine, also ich, weil du jetzt das mit der, was mir vorhin eingefallen ist, oder hat es dann doch nicht reingepasst, den Casey Neistat, den kennst du ja wahrscheinlich auch.
Genau, den kenne ich auch.
Der hat ein Video neulich hochgeladen zu deinem Abschluss, habe ich mir gedacht, oh, aber es ist ein bisschen eine komische Parallele, aber der wollte immer einen Marathon unter 3 Stunden laufen. Mhm. Das hat er nie geschafft. Und er hatte dann auch ein Video jetzt hochgeladen mit ganz alten Aufnahmen von ihm in den 20ern und so ein Zusammenschnitt, wie er bei sämtlichen Marathons das Ziel nicht erreicht hat. Und dann hatte er, was hat er gehabt? Er hat irgendeinen Unfall gehabt und die Ärzte haben gesagt, ey, du kannst nie wieder laufen. Und dann hat er sich da wieder hochgekämpft, also nie wieder joggen, sodass du Performance. Und das hat er zusammengeschnitten in 10 Minuten, bis er dann jetzt in meinem Alter mit einem Trainer nochmal wirklich hart trainiert hat und dann denkst du, okay, jetzt hat er 3 Stunden und 1 hat er geschafft und hat er trotzdem nicht aufgegeben, weil sein Ziel immer war, unter die 3 Stunden zu kommen und dann hat er es am Ende gepackt. So, und das ist so, fand ich ein total inspirierendes Video tatsächlich. Und er hatte halt aber immer betont, dass mein Ziel, das möchte ich schaffen.
Ja.
Und dafür finde ich YouTube dann cool. Ja.
Ja,
aber ich bin jetzt auch nicht so der sich jedes MrBeast-Video anschaut oder so.
Nee, es ist eine extrem spannende Plattform und ich glaube finanziell auch die rentabelste, wenn man da wirklich als Content-Creator denkt. Aber es ist, glaube ich, auch die zeitintensivste Plattform gefühlt.
Das ist aber Mensch. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir von dir noch sehen würden. Und ich werde hier jetzt in der Familie mal einbringen, ob wir nicht mal einen Abenteuerurlaub machen dann im Oman.
Ja,
Dachzelt und Co.
Und Oman.
Alles klar, Mensch. Danke dir für die Zeit und viel Erfolg.
Tausend Dank dir für das Interview und für deine Zeit. Und wir sehen uns ganz bald im Oman, inshallah.
Ja, alles klar. Bis bald. Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 66 von Happy Bootstrapping. Gib mir doch gern Bescheid, ob es dir gefallen hat. Jetzt war es mal etwas anderes, denke ich, aber ich fand es auch eine spannende Art und Weise. Und es ist ja auch ein gebootstrapptes Unternehmen oder mehrere, die der Max hier aufbaut. Von daher fand ich es echt gut passend und inspirierend, wie er mit dem Thema umgeht. Ja, und jetzt wie immer der Aufruf, hast du selber Lust, hier Gast zu sein? Hast du ein gebootstrapptes Unternehmen? Kennst du jemand, der passt? Dann schreib mir gerne eine E-Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Dahin kannst du auch anderes Feedback zur Folge schicken. Vielen Dank. In der nächsten Folge war ich mal wieder vor Ort für eine Aufnahme und zwar hier bei uns in der Region bei den Heimatdistillers. Da habe ich mit dem Marcel, einem der drei Gründer der Heimatdistillers, in der Fass-Lounge gesprochen. Und bei Heimat, ja, gibt es nicht nur den Heimat-Gin, das glaube dafür kennen viele, vielleicht den Brand schon. Es gibt auch den Romero-Rum und noch ganz viel andere Destillate. Und auch das Unternehmen ist gebootstrapped. Und ja, ich habe viel gelernt über das Thema Getränke, Alkohol, Alkoholsteuer, wie macht man Lagerung, Versand und so weiter, wie baut man eine Marke auf und was kann man alles noch ums Produkt herum anbieten. Sehr spannende Geschichte, hör nächste Woche unbedingt rein. Bis dahin eine schöne Woche. Ciao.